Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Nina Vogt, guten Morgen. Russland greift wieder verstärkt den Hafen von Odessa im Süden der Ukraine an. Offenbar, um die ukrainischen Getreideexporte zu behindern. Wir sprechen gleich darüber, wie die Ukraine die Weizenausfuhren trotzdem sicherstellt. Außerdem hören wir Befürworter und Gegner der Sterbehilfe in Großbritannien. Das britische Parlament berät über einen Gesetzentwurf zum assistierten Suizid. Und es geht um Atomkraft in Europa und warum Tschechien dabei auf Südkorea setzt. Odessa im Süden der Ukraine steht unter Beschuss. Seit Monaten und vermehrt seit einer Woche greift Russland die Region am Schwarzen Meer mit Raketen und Drohnen an. Es zielt dabei vor allem auf die Hafeninfrastruktur ab. Denn über die Häfen im Großraum Odessa wird der ukrainische Weizen ausgeführt. Und die Exporte laufen gut. Besser als zu Zeiten des Getreideabkommens mit Russland. Das hatte rund ein Jahr lang die Exporte durch Nicht-Angriffsgarantien ermöglicht. Im Sommer 2023 stieg Russland aus dem Abkommen wieder aus und die Ukraine richtete einen geschützten Seekorridor für zivile Schiffe entlang der eigenen Küste in Richtung Rumänien ein. Dass diese Passage einigermaßen sicher ist, liegt auch daran, dass die Ukraine die russische Marine inzwischen weitgehend aus dem Schwarzen Meer verdrängt hat. Dafür greift Russland nun aber eben verstärkt zu Raketen auf die Häfen, um die ukrainische Getreideausfuhr auf diese Art zu erschweren. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Journalistin Karina Beigelzimmer gesprochen, die in Odessa lebt. Frau Beigelzimmer, welche Schäden haben die russischen Angriffe der vergangenen Monate angerichtet in den Häfen?
Erhebliche Schäden. In letzter Zeit setzt Russland im Krieg verstärkt auf Angriffe gegen Häfen und zivile Schiffe. Und Experten betrachten dies als Teil einer veränderten russischen Kriegsstrategie. Laut Vizeministerpräsident Alexei Kuleba hat es in letzter Zeit über 60 Angriffe gegeben, bei denen mehr als 300 Gebäude und Anlagen, darunter zum Beispiel Lagerhäuser und Terminals, beschädigt wurden und fast 200 Fahrzeuge und über 20 Schiffe, darunter auch ausländische Schiffe, wurden zerstört oder schwer beschädigt. Und diese Angriffe, die führen auch zu tragischen Verlusten unter Hafenarbeitern und Besatzungsmitgliedern.
Ja, also viel Zerstörung von Infrastruktur, Menschen, Schiffen. Die Ukraine ist einer der größten Getreideexporteure weltweit und viele Länder, zum Beispiel in Afrika, sind auf den ukrainischen Weizen angewiesen. Welche Auswirkungen hat die Sicherheitslage in den ukrainischen Häfen auf den weltweiten Getreidehandel?
Heute arbeiten die Häfen wie gewohnt weiter. Wir können uns jedoch nicht sicher sein, ob es zu weiteren Angriffen und deren Folgen kommt. Die Häfen von der Region Odessa sind wirklich zentrale Exportdrehkreuze für ukrainisches Getreide, das über diesen Schwarzmeerkorridor in zahlreiche Länder verschifft wird. Und durch die wiederholten Angriffe geraten sowohl die Infrastruktur als auch die Transportschiffe in Gefahr, was zu Störungen der Lieferketten führen kann. Und viele Länder, wie Sie gerade gesagt haben, sind stark auf ukrainisches Getreide angewiesen, um eigene Nahrungsmittelkrisen zu bewältigen. Und Experten warnen, diese Angriffe könnten Nahrungsmittelknappheit und das Risiko von Hungersnöten in diesen Regionen verschärfen. Das muss auf jeden Fall verhindert werden.
Und gibt es irgendwelche Reaktionen der internationalen Gemeinschaft darauf, auf diese Angriffe auf zivile Handelsschiffe und auch auf die Hafeninfrastruktur?
Ja, klar. Insbesondere die Europäische Union hat vor ein paar Tagen Russland wiederholt aufgefordert, die Angriffe sofort zu stoppen. Diese Angriffe, sie werden als klare Verstöße gegen das Völkerrecht betrachtet. Ja? Angriffe auf zivile Schiffe. Viele internationale Organisationen und humanitäre Hilfswerke, sie waren ebenfalls vor den Folgen, nicht nur für die Ukraine, sondern für die ganze Welt. Und die Ukraine hat auch jetzt die internationale Seeschifffahrtorganisation, es gibt solche Organisationen, ja, aufgefordert, unverzüglich eine Überwachungsmission in die Häfen der Region Odessa zu entsenden. Dies hat der ukrainische Außenminister Andriy Sybiga bekannt gegeben.
Das sind bislang Appelle, Forderungen. Laufen die Getreideexporte derweil weiter, trotz der regelmäßigen Angriffe?
Ja, seit der Eröffnung des ukrainischen Seekorridors wurden 75 Millionen Tonnen Fracht umgeschlagen und darunter über 50 Millionen Tonnen lebenswichtiger Agrarprodukte. Insgesamt haben 2.800 Schiffe ukrainische Güter in 50 Länder exportiert. Und es geht weiter. 85 weitere Schiffe sind jetzt auf dem Weg zu ukrainischen Häfen, trotz der andauernden Bedrohungen.
Welche Bedeutung haben denn die Einnahmen aus dem Export für die Ukraine selbst?
Sie stellen eine lebenswichtige wirtschaftliche Stütze dar und der Export, insbesondere von Agrarprodukten, sichert jetzt uns dringend benötigte Devisen, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, um öffentliche Dienstleistungen zu finanzieren und natürlich und die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Auch die Kosteneffizienz macht diesen Seekorridor attraktiv. Größere Schiffsbeladungen senken die Transportkosten pro Tonne erheblich im Vergleich zu Landwegen oder der Donau. Und außerdem ist eine gute ausgebaute Infrastruktur in den Seehäfen entscheidend, um die Logistik effizient zu gestalten und diese Lieferketten aufrechtzuerhalten.
Ja, wie werden denn die Häfen aktuell geschützt vor Angriffen oder was wäre da noch weiter denkbar, um die Sicherheit zu erhöhen?
Der Minister für Gemeinschafts- und Territorialentwicklung, Timur Tkachenko, hat erklärt, dass die Häfen derzeit durch technische Schutzmaßnahmen gesichert werden. Und dazu gehören verstärkte Zufahrtskanäle, Liegeplätze, Umspannwerke, Gebäude und Dieselaggregate. Und zudem werden Gabionen, Stahlbetonblöcke eingesetzt, um zum Beispiel die Energieinfrastruktur im Hafen zu sichern. Allerdings reichen diese Maßnahmen nicht aus, um alle Bedrohungen, insbesondere durch Raketenangriffe, abzuwehren. Deswegen braucht es einen umfassenderen Ansatz. Luftverteidigungssysteme, die in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern bereitgestellt werden könnten, wären entscheidend, um die Sicherheit sowohl der Menschen als auch der Infrastruktur weiter zu erhöhen und die Häfen langfristig zu schützen.
Für die Menschen in Odessa ist da der Hafen Fluch und Segen zugleich, kann man das so sagen?
Ja, genau. Und wissen Sie, was interessant ist? Unser Hafen liegt im Zentrum der Stadt. Unser Hafen ist die Seele der Stadt. Odessa ist ohne unseren Hafen nicht vorstellbar.
Eindrücke aus Odessa. Karina Beigelzimmer arbeitet dort als Journalistin und Lehrerin und ist regelmäßig freitags unser Gesprächsgast in Europa heute. Sterbehilfe ist ein heikles Thema. In Europa ist sie je nach Land unterschiedlich geregelt. In Großbritannien sind bislang alle Formen davon verboten. Jetzt gibt es mal wieder einen Anlauf, den sogenannten assistierten Suizid gesetzlich neu zu regeln, also die Möglichkeit zuzulassen, dass ein unheilbar kranker Mensch ein Medikament bekommt und selbst einnimmt, das sein Leben beendet. In Deutschland liegt das momentan in einer rechtlichen Grauzone. Wie die Debatte darüber in Großbritannien verläuft, berichtet uns unsere Korrespondentin Christine Heuer.
Esther Ranson ist eins der bekanntesten Fernsehgesichter Großbritanniens. Von 1973 bis 1994 moderierte sie die beliebte BBC-Unterhaltungssendung That's Life. Nun ist die 84-Jährige unheilbar an Krebs erkrankt und eine der vehementesten Vorkämpferinnen für das Recht auf Sterbehilfe.
Let me make up my own mind. That's my choice. Treat older people with respect.
Lasst mich selbst entscheiden, das ist meine Wahl. Behandelt ältere Menschen mit Respekt. Wenn sie ein Leben aufgeben wollen, das unerträglich geworden ist, dann ist das ihre Entscheidung.
If what they want is to give up a life which has become unbearable, then that is their choice, in my view.
Esther Ranson möchte in Würde sterben und ihrer Familie nicht die Erinnerung an einen langsamen, qualvollen Tod hinterlassen. Britinnen und Briten, denen es geht wie ihr, sehen als Ausweg, sich beim Sterbehilfeverein Dignitas zu registrieren und ihre letzte Reise in die Schweiz anzutreten.
I have joined Dignitas. I have thought, well,
ich bin bei Dignitas. Ich habe gedacht, wenn der nächste Scan sagt, es ist nichts mehr zu machen, dann schwirre ich ab nach Zürich. Aber das bringt meine Familie und Freunde in eine schwierige Lage, denn sie würden mich gern begleiten. Aber das bedeutet womöglich, dass die Polizei sie strafrechtlich verfolgt.
My friends in a difficult position because they would want to go with me, and that means that the police might prosecute them.
Assistierter Suizid wird in Großbritannien mit bis zu 14 Jahren Haft bestraft. Angehörige berichten, dass die Polizei nach ihrer Rückkehr aus der Schweiz jahrelang gegen sie ermittelte. Deshalb begleitete auch Lottie Clark ihren an Huntington erkrankten Ehemann nicht in die Schweiz, als er sein Leben beendete. Ich bin damit versöhnt, dass er tat, was richtig für ihn war, für uns, unsere Situation und sein Leiden. Ich werde niemals damit versöhnt sein, dass er ein Flugzeug nehmen und ohne uns sein musste.
I will never make my peace with the fact that he had to get on a plane and not be with us.
Der Gesetzentwurf, den die Labour-Abgeordnete Kim Leadbeater nun eingebracht hat, soll den assistierten Suizid auch in Großbritannien möglich machen. Allerdings nur für unheilbar kranke Menschen mit einer Lebenserwartung von höchstens 6 Monaten. Und auch nur, wenn ein Richter und 2 Ärzte ihren Wunsch bestätigt haben. Trotzdem befürchten die Gegner des Gesetzes einen Dammbruch, wie hier der Palliativmediziner Kaitan Skowronski. In Kanada, Belgien oder Holland ist der assistierte Suizid wie eine Lawine angeschwollen. Er wird sogar komplett gesunden Menschen in ihren 20ern angeboten, nur wegen psychischer Probleme. Wenn der Geist erstmal aus der Flasche ist, kriegt man ihn nicht mehr rein.
Because of mental health problems. Right. Once you let this genie out of the bottle, it cannot be put back in.
Die Sterbehilfegesetze in den genannten Ländern sind deutlich liberaler als der Gesetzentwurf von Kim Leadbeater. In Großbritannien sollen Menschen mit psychischen Problemen, Behinderungen oder chronischen Krankheiten vom Recht auf assistiertes Sterben ausgeschlossen bleiben. Kritiker befürchten, dass alte und kranke Menschen trotzdem von Angehörigen unter Druck gesetzt werden, ihr Leben früher als nötig zu beenden. Die Labour-Abgeordnete Rachel Maskell ist von Beruf Klinikärztin. Nach ihrer Erfahrung empfinden sich viele Menschen am Ende ihres Lebens als Last, die sie ihrer Familie nicht zumuten möchten.
I know from being a clinician, so many people saying, actually, I'm just going to take myself.
So viele sagen, ich nehme mich selbst aus dem Spiel. Ich möchte meiner Familie diese Bürde nicht aufladen. Das ist die Situation, die mir wirklich Sorge bereitet. Das Unterhaus stimmt voraussichtlich Ende November erstmals über das Gesetz ab. Der Fraktionszwang wird dafür aufgehoben. Wie es ausgeht, ist völlig offen.
Christine Heuer über einen Gesetzentwurf zur Neuregelung der Sterbehilfe in Großbritannien. Die Atomkraft ist umstritten in Europa, aber sie hat auch viele Freunde. Etwa die Hälfte der EU-Staaten ist Mitglied in der Atomallianz, die den Ausbau der Nuklearenergie bis 2050 verdreifachen will. Vor allem Länder in Mittel- und Osteuropa setzen auf Atomkraft, um ihren CO2-Ausstoß zu verringern. Doch welche Unternehmen sollen und können überhaupt die geplanten neuen Reaktoren bauen? Tschechien holt sich dafür jetzt Hilfe aus Südkorea und stößt damit die westliche Nuklearbranche vor den Kopf. Das berichtet uns Andrea Remsmeier.
Druck, Hitze, Neutronenfluss. Die Anzeigen auf den 4 Monitoren blinken. Universitätsdozent Pavel Suk verfolgt alles genau, während er per Mausklick mit den Parametern spielt.
Das ist ein Simulator des Reaktorkerns, das jüngste Geschenk von unseren südkoreanischen Partnern.
Südkorea ist Tschechiens neuer Reaktorlieferant, hat die Regierung im Juli bekannt gegeben. Das Unternehmen KHNP soll am AKW-Standort Dukovany zwei neue Reaktoren bauen. Der nagelneue Simulator in der Technischen Universität Prag bildet das Steuerpult des APR-1000-Druckwasserreaktors nach, der Tschechiens Weg in die treibhausgasneutrale Zukunft ebnen soll.
Das ist ja wirklich witzig, aber es gibt auch Probleme. Die Südkoreaner machen jede Simulation nach bestimmten Vorgaben. Als wir den Simulator starteten, sagten sie, wenn wir die Reaktorleistung langsam erhöhen wollen, geben wir hier das und das ein, hier verändern wir eine Rate und diese Zahl multiplizieren wir mit 100. Ich sagte ihnen, ja, hier vielleicht, aber ein Simulator ist doch kein echtes Kraftwerk.
Für die westliche Nuklearindustrie war Tschechiens Entscheidung, den Milliardenauftrag an Südkorea zu vergeben, eine böse Überraschung. Denn auch Westinghouse aus den USA und EDF aus Frankreich hatten mitgeboten. Doch so schnell wollen die gescheiterten Bieter nicht aufgeben. Beide haben Beschwerde bei der tschechischen Antimonopolbehörde eingelegt, wegen möglicher Lizenzverstöße und Verfahrensfehlern. Kritische Marktbeobachter glauben allerdings, der Ausgang der tschechischen Ausschreibung wirft ein Schlaglicht auf ihren Zustand. Der Kraftwerksbauer Westinghouse etwa hatte im Jahr 2017 bereits Insolvenz beantragt. Heute ist er in der Hand von Vermögensverwaltern. Tim Judson, Leiter der US-amerikanischen NGO Nuclear Information and Resource Service, ist als Branchenkenner auf einem atomkritischen Kongress in Prag.
Die USA wollen ihre weltweite Führungsrolle im Bereich der Kernenergie zurückhaben. Das Problem ist, außer dem Westinghouse AP-1000-Reaktor haben sie nicht viel zu bieten. Und den können sie nicht wirklich verkaufen, weil er eine Geschichte aus Pannen, Kostenüberschreitungen und Zeitverzögerungen hat. Er hat Westinghouse ja selbst in den Bankrott getrieben. Wir sind daher der Meinung, dass Länder, die jetzt US-Reaktoren kaufen wollen, ein großes Risiko eingehen.
Seit dem Reaktorunfall von Tschernobyl ist die Nuklearbranche weltweit im Niedergang. Doch es gibt Ausnahmen. China und Südkorea bauen Reaktoren im eigenen Land. Russland ist Nukleargroßexporteur. In der westlichen Welt dagegen werden Neubauprojekte seitdem nicht selten zu Milliardengräbern. Das betrifft auch EDF, den Energieversorger in Europas Kernkraftland Nummer 1. Im französischen Flamanville sollte das AKW schon 2012 einen neuen Reaktor bekommen. Der aber produziert bis heute keinen Strom. Nur die Kosten haben sich vervielfacht. Trotzdem plant das Land den Neubau von bis zu 14 neuen Reaktoren. Bis es allerdings soweit ist, muss es sich auf den Weiterbetrieb seiner korrosionsgeplagten 56 Altmeiler verlassen. Yves Marignac, Energiemarktexperte bei der Pariser Denkfabrik Negawatt.
Der
Industrie fehlt es an Einnahmen. Der Weiterbetrieb der alten Anlagen ist ihr Rettungsanker. So kann sie Zeit gewinnen, bis die Aufträge zum Anlagenneubau kommen. Und sie kann die Kosten für die Stilllegung und Atommüllentsorgung aufschieben, die ja fällig werden, sobald die Reaktoren abgeschaltet werden.
In Tschechien soll der erste der beiden geplanten Reaktoren im Jahr 2036 in Betrieb gehen. Und aus Südkorea ist zu hören, man freue sich über Europas Interesse an weiteren Reaktoren.
Für Tschechien ist Atomkraft die Zukunftsenergie der Wahl. Das hat uns Andrea Remsmeier berichtet. Und mehr zu den Plänen Tschechiens und was sein atomkraftfreies Nachbarland Österreich dazu sagt, hören wir von ihr in der Sendung Gesichter Europas. Morgen am Samstag ab 11.05 Uhr im Deutschlandfunk und dann jederzeit in der Deutschlandfunk-App. Das war Europa heute mit Nina Vogt. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss.